NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
1. September 1818. In London findet die erste Bluttransfusion von Mensch zu Mensch statt.
Die Pause bitte schließen.
Ich spende Blut, weil ich, wenn ich einen Unfall habe, auch gerne auf Blutspenden zurückgreifen möchte. Und solange es mir gut geht, kann ich spenden.
Die Faust können Sie öffnen, Name liegt. Los geht's, eine angenehme Spende wünsche ich Ihnen.
Im Bus fließt Blut. Das Deutsche Rote Kreuz ist mit seinem Blutspendemobil vor Ort, diesmal auf dem Unicampus in Dortmund. Studierende lassen sich freiwillig zur Ader. Etwa ein halber Liter des Lebenssaftes läuft pro Vollblutspende in einen Spezialbeutel aus Kunststoff. Ein Saft, der Leben rettet, beispielsweise nach hohem Blutverlust, nach Unfällen und bei Operationen. Möglich macht dies die Bluttransfusion. Die Blutübertragung von Mensch zu Mensch ist deshalb ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte der Medizin. Und sein Name steht darauf. James Blundell.
James Blundell war Geburtshelfer und damit immer wieder mit der Situation konfrontiert, dass Frauen unter der Geburt verbluteten. Eine schreckliche Situation. Und er hatte sich dann überlegt, was man tun kann. Und James Blundell war schon ein moderner Wissenschaftler. Er hat erstmal Versuche gemacht.
Weiß Dr. Thomas Zeiler, medizinischer Geschäftsführer des DRK Blutspendedienstes West, der Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland mit Blutpräparaten versorgt. James Blundell führte Tierversuche durch.
Er hat an Hunden experimentiert und gesehen, dass das funktioniert.
Blundell ließ die Tiere fast verbluten, um ihnen dann mit Blut ihrer Artgenossen neues Leben einzuflößen.
Das war jetzt nicht völlig neu, das hat man ca. 200 Jahre vorher auch schon gemacht. Die Transfusion war aber lange Zeit dann wieder aus Mode gekommen. Und James Blundell hat sie wieder zum Leben erweckt. Er hat das auch veröffentlicht und damit die moderne Ära der Bluttransfusion eingeleitet.
Am 1. September 1818 schlägt in London die Stunde für die erste Blutübertragung von Mensch zu Mensch. Ein völlig geschwächter Mann Mitte 30 bekommt als erster Patient eine Transfusion mit gespendetem Blut. Durch 15 Tierversuche ermutigt, bei denen bereits geringe Blutmengen ein Säugetier vor dem sicheren Tod durch Verbluten bewahren konnten, wagt James Blundell die Bluttransfusion beim Menschen.
Das war eine Pioniertat. Man musste zurückgreifen auf eigene Ideen. Man musste basteln, man hat sich Werkzeuge gebastelt. Es gab keine Infusionsbestecke, wie wir die kennen, sondern man hat sich überlegt, wie kann man das machen. Dann hat man Nadeln konstruiert, man hat Schläuche konstruiert, das verbunden. Oder aber man hat auch Geräte konstruiert, mit denen man das Blut gepumpt hat. Man musste es vom Spender zum Patienten bringen. Es gab keine Lagerung, sondern es musste direkt von einem Menschen zum anderen übertragen werden.
Beschreibt Thomas Zeiler.
Zum Teil gibt es Darstellungen, wo dann der heroische Spender arteriell punktiert in einem satten Strahl sein Blut in einen Trichter laufen lässt, von da es in die Vene der Patientin reinfließt.
Auch James Blundell bastelt sich für seine Transfusionen einen Apparat, bestehend aus einer Messingspritze, einem ledernen Schlauch und einem Trichter. Für die Blutübertragung beim Menschen favorisiert er jedoch eine Spritze, zumal sie transportabel und schnell einsetzbar ist in Notsituationen, bei denen Menschen zu verbluten drohen.
Wichtig war ja, dass es schnell geschehen muss, und man hat dann auch dafür gesorgt, dass das Blut angewärmt bleibt, damit es nicht gerinnt, weil das wusste man schon, es gibt Probleme, wenn das Blut gerinnt, dann kann man es nicht mehr übertragen.
Der lebenswichtige Cocktail wird gerührt, nicht geschüttelt.
Steckt ein Stäbchen rein und rührt so lange um, bis diese Gerinnungssubstanzen, das Fibrinogen sagen wir, zu Fibrin geworden ist, und dann ist das Blut ungerinnbar. Die roten Blutkörperchen sind aber noch da.
Rote Blutkörperchen transportieren den Sauerstoff im Körper. Diese Erythrozyten sind Hauptbestandteil der sogenannten Blutkonserven, die Patienten heute erhalten bei plötzlichem Blutverlust nach einem Unfall, während einer Operation, aber auch bei einer Anämie, einer Blutarmut. Ein solches Erythrozytenkonzentrat kostet nach Angaben des DRK in der Herstellung durchschnittlich 130 Euro. Es ist 6 Wochen haltbar. Täglich werden 15.000 Blutspenden benötigt, um Patienten zu versorgen. Die DRK-Blutspendedienste decken mit 70% den Hauptanteil ab.
Ich brauche das nicht alles. Wird ja nachproduziert, um anderen Menschen zu helfen. In einer Operation, die das Blut brauchen, die dadurch überleben können, ist für mich kein großer Aufwand und für die halt in dem Moment lebensrettend.
Für Blandels erste Bluttransfusion spendete das Krankenhauspersonal. Die Blutübertragung brachte dem Patienten damals nur kurzzeitig Besserung. Er starb nach wenigen Tagen. Erfolgreicher war der britische Geburtshelfer mit Transfusionen bei Wöchnerinnen.
Blandel hat sich um seine Patientinnen gesorgt, weil die während der Geburt oder danach das Risiko hatten zu verbluten. Das ist auch heute noch eine ganz ernsthafte Komplikation von Geburten, dass es starke Blutungen geben kann bei der Geburt. Und es ist durchaus noch immer wieder der Fall, dass gerade diese Frauen Bluttransfusionen brauchen. Und dann muss es verdammt schnell gehen.
Die Idee der Blutübertragung gab es schon im Altertum.
Transfusionen weit vor Blandel haben stattgefunden. Dann hat man durchaus auch mal versucht, dass man das Blut eines Lammes einem Menschen überträgt. Jetzt nicht unbedingt unter der Vorstellung, wie wir sie heute haben, dass wir Sauerstoffträger ersetzen, sondern um einem Menschen jetzt von seiner Wut, von seiner Aggressivität zu heilen. Hat auch manchmal geklappt, er war dann geheilt, aber tot. Was übrigens auch dazu geführt hat, dass man die Bluttransfusion dann irgendwann mal sogar verboten hat, einige Zeit lang. Sie waren sogar einmal vom Papst gebannt. Es gab aber immer noch das Problem, dass ungefähr die Hälfte der Patienten an der Bluttransfusion verstorben sind. Es gab Unverträglichkeitsreaktionen, die man sich nicht erklären konnte.
Ein weiterer Meilenstein in der Transfusionsmedizin ist deshalb die Entdeckung der Blutgruppen Anfang des 20. Jahrhunderts durch den Serologen und späteren Nobelpreisträger Karl Landsteiner. Nicht alle Blutgruppen sind kompatibel. Erhält ein Patient eine ungeeignete Blutgruppe, reagiert sein Immunsystem, das Blut kann verklumpen, der Patient sterben. Die häufigste Blutgruppe in Deutschland ist die Blutgruppe A. Die begehrteste ist die seltene Blutgruppe 0 negativ. Sie verträgt sich mit allen 8 anderen Blutgruppen und ist im Notfall schnell und universell einsetzbar. Doch nur 6% der Blutspender haben diese Blutgruppe.
Deshalb kommt es immer wieder zu Knappheit, weil man dieses Blut natürlich in einem Notfallkühlschrank hat und häufiger braucht.
Sagt Thomas Zeiler vom Deutschen Roten Kreuz.
Eine ganz spezielle Herausforderung momentan ist die, dass wir durch Migration jetzt bei uns Menschen haben, die, da sie aus ganz anderen Gegenden der Welt kommen, eine noch deutlich unterschiedliche Blutgruppenverteilung haben, sodass wir mit einem Spender, der in Europa aufgewachsen ist, diese Menschen schlecht versorgen können.
Mit gezielten Aktionen sollen deshalb Zuwanderer als Spender gewonnen werden.
Die letzten Spenden haben es gut vertragen?
Ja, ich hatte nie Probleme.
Mehr als 4 Millionen Blutspender in Deutschland geben durchschnittlich rund 2 Millionen Liter Blut im Jahr. Der demografische Wandel schlägt sich doppelt in der Transfusionsmedizin nieder. Der klassische Blutspender ist älter, der Empfänger auch. Frauen dürfen maximal 4-mal, Männer 6-mal innerhalb eines Jahres Vollblut spenden. Bei jeder Spende wird das Blut untersucht, unter anderem auf Hepatitis-Infektionen und auch auf HIV-Viren, um eine Ansteckung mit AIDS zu verhindern. Engpässe in der Blutversorgung treten immer wieder auf.
Das Sommerloch, das ist natürlich mit dabei.
Auch Blutspender verreisen.
Es kommen noch ein paar Punkte verschärfend dazu. Zum Beispiel müssen wir Spender, die in einigen Urlaubsländern waren, nach der Rückkehr für einige Zeit sperren, weil sie ein gewisses Infektionsrisiko haben.
Was den Blutverbrauch angeht, belegt Deutschland einen Spitzenplatz.
Wir operieren auch deutlich mehr. Viel mehr Patienten bekommen die erforderlichen Operationen und die brauchen natürlich auch Blut. Das ist im Ausland oft nicht der Fall. Bei uns wird ohne mit der Wimper zu zuckern ein älterer Mensch operiert, wenn das für den sinnvoll erscheint, und er wird nicht nachgefragt. Deshalb verbrauchen wir auch mehr.
Nicht nur die demografische Entwicklung zwingt zu einem Umdenken im Umgang mit der knappen Ressource Blut.
Generell gilt, dass eine Bluttransfusion wie eine Transplantation zu sehen ist. Das heißt, der Körper reagiert. Also es kann sich zum Beispiel theoretisch eine Lungenentzündung entwickeln, wenn sie zu viele Blutprodukte geben. Das heißt, viel hilft nicht viel, sondern gezielter Einsatz führt zu dem optimalen Outcome.
Erklärt Anästhesistin Andrea Steinbicker. Sie koordiniert das vor 4 Jahren an der Uniklinik Münster eingeführte Patient Blood Management zusammen mit dem Institut für Transfusionsmedizin und Immunologie. Ziel ist es, die individuelle Behandlung eines Patienten zu optimieren und Risiken zu reduzieren.
Das Patient Blood Management beinhaltet sehr viele verschiedene Maßnahmen und Bausteine, Prä-, Intra- und Post-OP, also vor, während und nach der Operation. Als Beispiel, vor der Operation ist die Korrektur einer Blutarmut zu nennen.
Deshalb kontrollieren Ärzte vor einem geplanten Eingriff den Hämoglobinwert eines Patienten. Wird beispielsweise eine ernährungsbedingte Anämie wegen Eisenmangels festgestellt, lässt sich diese medikamentös ausgleichen. Der Körper hat dann Zeit, wieder vermehrt rote Blutkörperchen zu bilden. Auch wird Patienten zu diagnostischen Zwecken nur so viel Blut abgezapft, wie eben nötig.
Während der Operation achten wir zum Beispiel darauf, dass die Temperatur des Patienten normwertig gehalten wird. Jedes Grad der Körpertemperatur unter 36 Grad führt dazu, dass 10% mehr Blutungsneigung auftritt. Das heißt, der Patient wird auf eine Wärmematte gelegt, ganz simpel.
Erklärt Ärztin Andrea Steinbicker.
Bei Operationen, bei denen wir mit einem geplanten großen Blutverlust rechnen, bei denen keine Infektion eine Rolle spielt oder beispielsweise eine Tumorerkrankung, da besprechen wir dann individuell den Einsatz von Cellsavern. Das sind Geräte, die das eigene Blut des Patienten sammeln, aufbereiten und ihm wieder zurückgeben.
Der sorgsame Umgang mit Blut macht sich bezahlt.
Es ist insgesamt wichtig zu sagen, dass natürlich, wenn der Patient ein besseres Outcome hat, weniger Komplikationen, nachher weniger Bluttransfusionen insgesamt braucht, dass sie dann eine Kostenersparnis haben.
Das sogenannte Patient Blood Management wurde an 4 deutschen Unikliniken etabliert und evaluiert. Mittlerweile beteiligen sich bundesweit rund 150 Krankenhäuser an dem medizinischen Konzept, die Patientensicherheit zu steigern durch die Stärkung körpereigener Blutreserven.
Das große Fragezeichen, das davor stand, war ja immer, wenn man mit Blut etwas restriktiver umgeht, das heißt nicht so viel transfundiert, wie man eigentlich früher dachte, kommt es dann zu mehr Komplikationen. Herzinfarkt, Schlaganfall, Lungenentzündung. Und da konnten wir gut zeigen, dass das nicht so ist.
Denn es gibt neue Erkenntnisse bezüglich des Hämoglobinwertes.
Als ich angefangen habe, ärztlich tätig zu sein, hat man gesagt, der Hämoglobinwert, der Wert der roten Blutkörperchen, muss immer mindestens 10 sein, sonst kann man nicht überleben. Und mittlerweile wissen wir, dass dieser Wert zwischen 6 und 8 gut sein kann.
Wir haben das gelernt, vor allem an den Patienten, die Bluttransfusionen ablehnen. Zeugen Jehovas beispielsweise, die das kategorisch ablehnen. Und man versucht dann trotzdem, diese Menschen zu operieren und hat gemerkt, ja gut, das sind welche, die haben ein HB von 6 am Ende der Operation und die haben es auch überlebt.
Also eins ist mir insgesamt ganz wichtig zu sagen, Patient Blood Management, Blutmanagement bedeutet nicht, Blutkonserven abzulehnen. Wir haben keine Alternativen zu diesen Blutkonserven. Es gibt noch keine künstlichen Blutprodukte, die das ersetzen können. Wir wollen nur den aktiven, sorgsamen Umgang damit.
James Blundell, der Pionier der Bluttransfusion in der Humanmedizin, konnte einige Gebärende vor dem Verbluten retten. Der angesehene Professor für Physiologie publizierte seine Erfahrungen mit der Blutübertragung, für die nur Menschenblut zu verwenden sei, und machte sich auch mit seinen Beiträgen zur Entstehung des Kindbettfiebers einen Namen. Er starb im Alter von 87 Jahren in seiner Heimatstadt London.
So, dann sind Sie einmal fertig. Ich nehme Ihnen jetzt einmal die Nadel wieder raus. Einmal hier bitte mit dem Finger drücken auf den Tupfer. Ich mache Ihnen da jetzt noch ein Pflaster drüber.
Ich bin gesund, Gott sei Dank, und ich bin einfach dankbar. Und deswegen zeige ich es dadurch, indem ich Blut spende.
Im Zeitzeichen erinnerte Steffi Tenhaven an die erste Bluttransfusion von Mensch zu Mensch, die heute vor 200 Jahren stattfand. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.